ARD Sounds.
Jedes Mal habe ich nur überlegt, wie kriege ich es heute hin, sie zu küssen.
Krass. Aber was ich voll ernst meine, der Jeremy, der ich jetzt bin, mit der Livia, die sie jetzt ist, sind garantiert für immer zusammen. 100%.
Oh. Würdest du Livias Eltern fragen, ob du sie heiraten darfst?
Wie macht man das nochmal? Fragt man den Vater oder fragt man beide Eltern?
Ich glaube, die beide. Willkommen zum Podcast-Folge Nummer 60 von Adoptivbrüder und ich habe einen riesen Fehler gemacht. Wir haben heute ein Doku-Team, was uns den ganzen Tag begleitet. Wir sind vollgepackt mit Terminen, das ist wahrscheinlich der stressigste Tag seit langem. Und ich habe mich gestern Abend dazu entschieden, auszugehen und mich voll zu betrinken.
Ja, das total. Ist,
also ihr denkt, ich habe gerade gute Laune, bin energievoll und nicht komplett tot. Ich habe auch gute Laune, aber
du bist energievoll.
Wir haben gerade ein Bild gemalt, es ist so ein random Einstieg, aber ich liebe es. Oh mein Gott. Oh, kannst du übernehmen, bei mir kommt nichts raus.
Ja, also gestern gab es tatsächlich ein ganz komischer Abend für uns beide, also, oder nicht? Irgendwie fand ich es total weird.
Gestern war Jeremy in einem 2-Sterne-Restaurant mit seiner Freundin und ich habe mich mit meinen Freunden betrunken, das spiegelt ganz gut wider unser Leben aktuell. Und es war bis jetzt so stressig, dass ich noch gar nicht richtig von Jeremy hören konnte, wie das war. Es war ein, du meintest, so 10-Gänge-Menü.
Ja.
Es ging 4 Stunden.
Ja.
Und es hat 650 Euro gekostet. Ich habe in meinem Leben noch nie von einem Essen gehört, was so teuer ist. Für mich war das höchste so 50 Euro, 60 Euro.
Ja,
das checke. War auch für dich ja das erste Mal. Und ich,
also
erstmal würdest du sagen, es ist das Geld wert. Preis-Leistungs-Verhältnis.
Also ich würde sagen, du bist da schon jenseits von Gut und Böse, was so Essenspreis angeht. Vor allem, es ist ja nicht mal so viel Essen, was du bekommst. Du bekommst diese Mini-Mini-Portion. Also Mini-Mini-Mini. Und ich habe vorher einmal richtig teuer gegessen im Sensakan. Das kennen viele, weil da, keine Ahnung, Reezy und so hingehen. In Frankfurt, da habe ich 220 Euro gezahlt. Das war für 2 Leute mit Abstand das teuerste. Das habe ich jetzt x3 quasi weggestoßen vom Thron.
Das ist geisteskrank.
Es ist so viel Geld und ich muss sagen, du bezahlst halt auch die Experience mit. Da war halt ganz viel Show und Leute, die zu deinem Tisch kamen und dir Sachen erklärt haben und dann irgendwelche Rätsel und Geschichten und so und digitale Boxen, die du hingestellt bekommen hast. Und da musstest du auf Knöpfe drücken und solche Geschichten. Und ich wollte es immer machen. Ich habe mir immer gedacht, ich will mal so eine Fine Dining Experience machen, wo ich so ganz viele kleine Sachen bekomme, die aber besonders gut abgeschmeckt sind und so. Und deswegen bereue ich es nicht, das Geld ausgegeben zu haben.
Weil du es jetzt mal gemacht hast.
Aber wenn ich nicht so viel Geld verdienen würde, würde ich es auf gar keinen Fall machen. Also
und du meintest gestern, es war vom Geschmack her gar nicht so, also quasi, du meintest, es war so super viel Verschiedenes.
Bro.
Und weil ich denke mir bei sowas immer, ich hatte ein paar Mal in meinem Leben viele Gänge und auch ein bisschen schickeres Essen. Jetzt nicht so schick, aber schon schick. Und jedes Mal kam ich danach zu dem Schluss, Alter, ein Burger mit Pommes hätte es auch getan. So ein richtig saftiger Burger oder eine Pizza, wo man einfach so reinbeißt und nicht jedes Mal 10 Minuten wartet, bis man den nächsten Happen bekommt.
Also ich
checke dieses, man darf nicht hungrig dahin gehen und das ist eine Experience, ja. Aber rein kulinarisch, würdest du sagen, es war so lecker?
Also ich muss sagen, ich bin schon so jemand, der sich dann so von sowas begeistern lässt. Wenn so ein Bissen besonders toll ist, dann kann ich mich daran schon erfreuen. Es ist nicht so, dass ich immer irgendwie was Fettiges mehr reinziehen muss, so. Und aber dieser Sinn, also der wurde befriedigt, diese Neugier nach, was kann mein Gaumen so schmecken? Also da haben die voll ausgesorgt. Die haben mir Geschmäcker gezeigt, habe ich noch nie geschmeckt. Never ever.
Krass, ich kann mir das nicht vorstellen.
Also wirklich so,
ich glaub's einfach nicht.
5 bis 10 Sachen, die ich noch nie geschmeckt habe in meinem Leben, nicht mal annähernd. Konsistenzen, die nicht zusammenpassen, außen hart, innen super weich, aber zerfließend, richtige Temperaturen. Also die haben wirklich viele Sachen genailed. Aber Bro, du isst da erst ein Stück Entenpastete mit Zucker, süß, dann gehst du zu einem Surf and Turf Tintenfischarm mit Schaum und dann gehst du und dann gehst du direkt danach zu einer Creme aus Hanf und Innereien und so Scheiß. Digga, komplett abgefucktes Zeug. Also und mir war literally danach schlecht, weil mein Magen konnte es nicht ab, dass ich die ganze Zeit süß, salzig, fettig, Umami und so weiter gegessen habe. Also immer so ganz verschiedene Sachen.
Aber das ist es nicht so ein bisschen abgestimmt, dass es zueinander passt von der Reihenfolge? Oder
also
so?
Ich glaube, jeder Gang für sich ist schon miteinander abgestimmt. Und sie haben schon auch gesagt, du isst es jetzt in einem Bissen, du isst es nacheinander und so
die
weiter.
Die haben dir quasi in Anführungszeichen befohlen oder gesagt, wie du es isst.
Das ist die Reihenfolge, einbissen und so weiter. Also es gab schon quasi eine genaue Anleitung. Und vor dir hattest du so einen Cube mit Geschmacksprofil. Also quasi, da stand dann, welche Geschmäcker gerade wie viel benutzt wurden. Aber es war so episch gemacht handmäßig. Ich muss aber sagen, ich werde nicht dafür bezahlt, deswegen kann ich auch schlecht darüber reden. Also, ich fand die Hälfte des Essens eklig.
Eklig?
Ja, eklig. Also wenn ich sage eklig, meine ich eklig.
Heftig. Und Livia auch.
Die fand es etwas besser als ich, aber ich fand es für die Hälfte eklig. Da habe ich mir richtig so, ui. Und dann ein Viertel fand ich gut und ein Viertel fand ich great. Also zum Beispiel das Steak war schon krank. Es war schon krank.
Ja, aber ein krankes Steak kriegst du ja auch.
Also es war schon zusammen, es war schon eigentlich das Beste, was ich so gegessen habe. Aber Bro, wir reden hier immer noch von...
Das ist dann halt ein Happen so.
Das ist ein Happensteak.
Guck, ich denke mir dann so, ich bin da drin, ich zahle so viel Geld. Ich krieg den geilsten Happen, den ich je gegessen habe. Und dann ist der Happen vorbei und dann kommt ein Tintenfisch mit Sellerie. So.
Ja, ja.
Und dann finde ich den Tintenfisch vielleicht sogar ganz gut und dann kommt plötzlich wieder was ganz anderes. Das würde mich so verrückt machen. Ich würde mir denken, Alter, ich würde am liebsten aufstehen und in ein Steakhouse gehen.
Oh,
zum Beispiel.
Mein Gott. Ich habe die beste Bestrafung jemals für dich.
Nein.
Du
nein,
musst
nein, nein,
in ein Fine Dining und alles essen, was serviert wird.
Nee.
Oh mein Gott. Du würdest, es wäre, glaube ich, wirklich das Schlimmste für dich. Wir müssten dir einen Kotzeimer daneben stellen.
Ja, das würde ich nicht machen. Auch einfach, weil ich es quasi zu dekadent finde,
ja,
so ein teures Essen als Bestrafung zu quasi machen.
Ja.
Aber ja, safe. Also es wäre
oh mein Gott, es wäre so lachig. Also auf Ernst, 90% der Sachen würdest du ohne zu zögern sofort wegstellen.
Ja.
90% mindestens.
Das ist safe. Ich würde wahrscheinlich nur diese Steakstücke essen,
ja,
und Salat davor. Ja. Was ich fast so schlimm finde, wie das zu essen,
ja,
wäre der Koch davon zu sein. Ich denke mir das voll oft. Da, okay, der geht jeden Tag, also der, das ist sicherlich seine Leidenschaft bei ihm, aber jetzt, also ich würde sagen, er geht jeden Tag zur Arbeit und hat jeden Tag aufs Neue so einen Druck. Und wenn er abends schlafen geht, weiß er, am nächsten Tag hat er wieder diesen Druck, weil da jeder, der da hingeht, erwartet für 650 Euro.
Ja.
Und wenn es 200 sind oder 150,
ja,
das beste Essen, da muss alles perfekt sein. Und
absolut.
Das Steak muss perfekt durch sein und alles muss zur richtigen Zeit kommen. Nach dem dritten Gang muss perfekt 4 Minuten danach der fünfte kommen. Und quasi der Reward, das finde ich dann gar nicht so hoch, weil sie sagen, okay, es muss ja auch so sein. Es muss so gut sein, ich zahle ja dafür. Ich stelle mir das so stressig vor.
Ich muss sagen, das hat mich, fand ich auch krass, weil als ich dann dieses Mini-Steak-Stück präsentiert bekommen habe, dachte ich mir, fuck, die präsentieren mir jetzt als einen Gang diesen Bissen Steak. Wenn dieser Bissen Steak nicht absolut on point ist, bin ich enttäuscht. Weil
ja,
das ist
genau,
zum Beispiel das Measurement, es gibt Sachen, da hast du keine Ahnung, wie es schmecken soll, da kann der Koch auch ein bisschen abweichen. Aber es gibt Sachen, die mir da gestern präsentiert wurden, die müssen absolut on point sein. Und ich finde es auch einen sehr krassen Job.
Ich finde, es ist wie so ein Schiedsrichter. Als Schiedsrichter finde ich auch immer, du kannst nur verkacken. Wenn du was verkackst, bist du der Arsch und verkackst. Und wenn du nichts verkackst, dann machst du halt deinen Job so. Und bei einem normalen Koch ist es so, der kann richtig geil kochen und man sagt dann so, Alter, das war richtig gut.
Mhm.
Das passiert dem bestimmt auch, aber es ist schon so die Grunderwartung, es muss ja auch so gut sein, weil es ist das teuerste Essen der Welt geführt.
Ich muss aber sagen,
der kriegt, also es passiert dem bestimmt auch wahrscheinlich täglich, dass die Leute sagen, oh, das Beste, was ich hier gegessen habe, safe, aber
ja, trotzdem. Man muss aber auch sagen, quasi, das ist schon Top-Liga auch. Also ist jetzt nicht so, dass der Koch der gleiche Koch ist wie in irgendeinem Bistro, sondern es ist natürlich schon auch Top-Liga und der kann schon außergewöhnlich gut kochen, deswegen hat er es dahin geschafft.
Genau, der kriegt dann halt seinen Reward nicht unbedingt durchs direkte Feedback, sondern durch die Sterne, die 2 Michelin-Sterne.
Genau, also dass er da kochen kann, macht ihn halt zum krassesten Motherfucker.
Das ist ja auch ein krasser Job, der liebt seinen Job bestimmt auch, aber ich finde es einen krassen Job einfach.
Deswegen würde ich das aber mit der Fallhöhe gar nicht so unterscheiden, weil er quasi, es ist wie einfach ein sehr, sehr guter Pilot und er hat aber ein krasses Flugzeug und dieses krasse Flugzeug darf er nicht abstürzen lassen, aber er hat trotzdem das krasse Flugzeug halt.
Nicht verstanden.
Ja, scheiß drauf, Digga.
Was für ein crazy kompliziertes
und danach,
Beispiel.
Nachdem wir die Nieren waren.
Halt, was ist das krasse Flugzeug?
Ah!
Also seine Messer oder?
Ein krasser
oder seine
Pilot.
Zutaten?
Ein krasser Pilot.
Krasser Pilot, check ich, das ist der Koch. Und was ist das krasse Flugzeug?
Das krasse Flugzeug ist das Restaurant. Weil quasi ein
Wacker Flugzeug
fliegt ein Wacker Pilot fliegt ein wackes Flugzeug und ein krasser Pilot fliegt ein krasses Flugzeug. Beim Militär zum Beispiel.
Mhm, aber. Ja, okay. Ja,
es
sind quasi dann die Messer und die Teller und mit denen er kocht und das Materialien.
Nein, Digga, bist du dumm? Oh mein Gott, ist der dumm,
was ist
Digga.
Denn dann das Flugzeug?
Das krasse, das Flugzeug ist ein krasser Restaurant. Pilot kriegt ja ein krasses Flugzeug gestellt. Aber das Restaurant hat der Koch ja aufgebaut. Also quasi, was ist...
Nein, der Koch ist doch nicht der Gründer vom Restaurant.
Das ist bei so Sternenrestaurants schon oft so.
Oh, der war nicht da, da bin ich mir fast sicher.
Ah, okay. Aber ja, nee, ich check's trotzdem nicht. Ich finde,
ja, scheiß doch drauf, ich hab doch gesagt, du hast auf das Beispiel scheißen. Was gehst du da jetzt noch so rein?
What? Chill, Junge. Willst du Stress?
Und dann, nachdem wir die Nieren waren, darf ich jetzt nächstes Thema. Nachdem wir die Nieren waren.
Die Nieren?
Kommen wir da raus.
Was für Nieren?
Kannst du gar Nieren?
Digga. Ah, stimmt, du meinst das Eingeweide, ja.
Ich beende Podcast. Nachdem wir essen waren, hier für die ganzen...
Ah, nach eurem Dinner.
Nein, du willst mich verarschen. Die Nieren kommen von Dinner, ne? Hast du gecheckt?
Die Nieren kommen vom Dinner? Hä?
Die Nieren. Essen, das ist ein zusammengeschriebenes Wort. Die Nieren.
Ja, Nieren ist Essen, das kannst du überall essen, aber was hat das mit deinem Arm?
Ja, okay, Digga, Rage Raid, oder? Rage Raid? Oh, bist du ein Arsch, Digga. Ich bin so drauf reingefallen.
Echt jetzt?
Ja, natürlich.
No way. Das war so offensichtlich. Ja, nach dem Dinieren.
Ist das ein Arsch?
Schon nach dem Dinieren sind sie dann zu mir gekommen und ich habe eine fast coolere Story noch. Ganz nicht cooler, ja, doch. Ich habe gestern, das war alles gestern, mir gedacht, ich habe immer nach was gesucht, was ich mir mal gönnen kann. Mhm. Wo ich sage, okay, die Wohnung war eine Sache, die wir jetzt mieten. Da dachte ich so, okay, das gönne ich mir. Und dann bin ich gestern, also genau gesagt vorgestern, durch die Stadt gelaufen mit Jason, einem Freund von uns, und an einem Vespa-Laden vorbeigegangen. Und dann sind wir da einfach spontan rein. Ich weiß gar nicht, warum. Wir hatten es auch eigentlich voll eilig. Und dann habe ich da eine Vespa entdeckt. Und ich finde ja Autos nicht so krass. Also ich würde mir jetzt kein Auto kaufen, würde ich auch nicht benutzen. Und Uhren und so habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber dann dachte ich so, eine Vespa für den Sommer. Am besten noch hinten so... Ups, Entschuldigung. Am besten dann hinten drauf noch eine Chaya so. Chaya nicht im abwertenden Sinne gemeint. Und dann so im Sommer rumfahren, zum Picknicken fahren, Sonnenuntergang und so, dachte ich so, hatte ich plötzlich voll die Vision. Und dann dachte ich so, ah ja, nee, ist zu teuer, mache ich nicht. Und dann dachte ich einfach so, dann habe ich so gedacht, das habe ich in letzter Zeit voll oft, was mein jüngeres Ich denken würde, wenn es wüsste, dass ich in der Situation bin. Mhm. Und es würde wahrscheinlich so sagen, hä, mach doch irgendeinen geilen Scheiß, kauf doch einfach. Dafür machst du das doch alles, gönnst dir. Und dann dachte ich so, okay, dann habe ich es einfach gekauft.
Ja.
Habe ich mir ganz spontan eine Vespa gekauft. Und gerade eben kam der Anruf, dass ich sie abholen kann. Jetzt nach der Folge.
Geil.
Fahre ich mit Jeremy zum Vespa-Laden und nehme ihn wie so einen kleinen Bruder hinten drauf und wir fahren mit meiner eigenen Vespa nach Hause.
Wir müssen noch Helme kaufen, oder?
Stimmt, wir müssen noch, oh geil, dann kaufen wir dir einen Helm, mir einen Helm.
Ja, das ist ja witzig.
Und weil ich mir dann gegönnt habe, dass ich mir eine Vespa kaufe, dachte ich, okay, darauf muss jetzt getrunken werden. Und dann habe ich mir einen Aperol gekauft mit Jason und dann haben wir ein paar Freunde angerufen, haben zusammen mehr Aperol getrunken. Und haben uns dann bei so einem Afterwork getroffen mit Jeremy und Livia nach deren 4-Stunden-Dinner. So kam dann alles zusammen.
Genau. Ja, es war irgendwie eine ganz absurde Runde. Da waren das so zwei komische, Digga. Kann ich nichts zu sagen. Aber ja, auf jeden Fall haben wir dann die Runde gegen 0 Uhr aufgelöst. Und dann heute um 7.30 Uhr war ich wach und dein Arsch... Digga, dein Arsch hat mies durchgeschlafen.
Dafür habe ich gestern Nacht noch den kompletten Müll entsorgt, falls du es gemerkt hast.
Ja, ich habe heute Morgen eine Dreiviertelstunde aufgeräumt, Bro.
Hä, es kommt doch voll hin. Den ganzen Müll mit Trennung und...
Wie lange hast du den Müll weggebracht, Digga? Eine
Viertelstunde?
Ja, siehst du, dreimal so lang gemacht.
Wo? Oh.
Spülmaschine ausgeräumt?
Ich?
Ja.
Heute Morgen?
Gesagt, du räumst sie auf.
Ja, mach ich.
Ja, das hast du vor 2 Tagen gesagt.
Nein, Livia hat gesagt, sie macht's. Und dann habe ich gesagt, ich mach's, das stimmt. Ja, muss ich noch machen. Aber ich war so euphorisiert von meiner Vespa. Ja, auf jeden Fall kam heute Morgen ich mach's ja noch. Okay, Mama, okay. Heute Morgen kam dann ein fettes Kamerateam. Die machen eine Doku über uns. Und die haben uns den ganzen Tag begleitet und ein Interview gemacht, haben crazy Setup bei uns zu Hause gemacht. Also ganz viele Lichter mitgebracht. 5 Kameraperspektiven. Und dann haben wir was gemacht. Das hat Jeremy organisiert. Wir haben ein Bild gemalt. Vielleicht kannst du da was dazu sagen.
Genau, es gibt einen Künstler, der heißt Max Leinfelder. Und der malt zusammen mit Creatoren Bilder in seinem Atelier. Aber er spricht quasi mit den Creatoren über ihren Werdegang und so weiter und so fort. Und dann malt man based auf diesem Werdegang so ein bisschen das Bild. Und das Bild ist dann natürlich für uns verfügbar. Also das können wir dann aufhängen. Aber es wird eben auch quasi in der Printversion limitiert online gestellt, also dass man es quasi kaufen kann. Und ich finde es ein cooles Prinzip und ich finde unser Bild echt geil. Ja, ihr seht es ja in der Folge, ist cool geworden. Hat auch, obwohl ich Kunst nicht mag, actually Spaß gemacht. Und mir ist vorhin, als wir beim Malen waren, wir haben da nur über so diepe Themen geredet oder private Sachen und nicht über Splash, also unsere App oder unseren Erfolg oder unser Geld. Und da ist mir aufgefallen, er hat das dann auch aktiv erfragt, ob wir da viel drüber reden. Und wir haben uns vor ein paar Monaten mal vorgenommen, wir wollen mehr so auch unternehmerisch rüberkommen und in so Dokus stattfinden und in Business-Podcasts gehen und über unsere Geschichte, über unseren Erfolg reden. Und das ist auch gut, das mag ich auch weiterhin. Aber ich merke, wie sehr mir das jetzt schon nervt, diese Geschichte mal zu erzählen von uns.
Checke.
Also quasi, ihr müsst euch auch vorstellen, wir sind heute um 7.30 Uhr aufgewacht, seitdem reden wir über uns. Jetzt hier, ein bisschen privater, danach, wie ging das mit Splash los, wie kamen wir auf die Idee von Splash, wie machen wir es mit unseren Mitarbeitern, wie viel Geld machen wir, wie viel Umsatz machen wir, wie investieren wir unser Geld. Das mag ich auch, es macht mir auch weiterhin Spaß, aber ich habe gemerkt, dass es so echt langweilig ist, dieselbe Geschichte immer zu erzählen, auch wenn es seine eigene Erfolgsgeschichte ist, wo man ja denken könnte, das erzählt sich nie aus.
Ja.
Aber da frage ich mich, wie das andere Leute machen, weil wir sind erst am Anfang. Und wie geht's dir?
Weißt du, ich sehe es jedes Mal wieder wie eine Möglichkeit an, Emotionen beim anderen hervorzurufen. Es gibt Dinge, wo ich merke, die kommen jetzt gerade gut an, das mache ich nächstes Mal nochmal. Und dann schweife ich aber das auf eine andere Sache ab und schaue dann, wie die Leute darauf reagieren. Und so perfektioniert sich quasi diese Geschichte immer weiter zu einem Punkt, wo Menschen es besonders interessant finden, diese Geschichte zu hören.
Ja, aber um das hinzukriegen, muss man halt viele Parts auch immer wieder wiederholen, so die Basics.
Absolut, klar.
20 Millionen Downloads. Mhm. Wie macht man Social Media? Würden wir es nochmal so machen?
Aber so, unser Sprechflow ist gut.
Hast du es dir vorhin auch gedacht?
Ja.
Ich finde, wir haben das so drauf, wer wann wie redet.
Absolut.
Wir unterbrechen uns auch echt kaum mittlerweile. Es ist heftig. Wir haben letztens ein Interview geführt und da hatten wir nur ein Mikro und wir waren zu zweit und ich habe gemerkt, wie crazy das ist. Ich konnte gar nicht reden. Es war so ganz komisch für mich.
Ja, checke. Ich würde sagen, dass... Ich würde sagen, wir reden auch anteilig ziemlich 50-50. Also zumindest in dem jetzt. Kommt auch ein bisschen auf den, also in der Doku vorhin. Aber ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wer uns eingeladen hat. Es gibt schon manchmal, da redest du mehr, manchmal ich mehr.
Wie ist es beim Podcast Adoptivbrüder?
Das finde ich jetzt spannend. Was glaubt ihr, wer redet von uns beiden mehr?
Oh, ich würde vielleicht sogar sagen, ich.
Ja.
Ah. Vielleicht auch echt 50-50.
Ich glaube, ich habe halt manchmal so diesen Modus, wo ich mir Zeit nehme, um eine Geschichte zu erzählen. Und das reißt es ein bisschen raus. Weil immer, wenn du was erzählst, ist es eher dynamisch, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber ich kann es auch gar nicht. Ich gehe sogar auf ein 50-50.
Ja.
Aber vielleicht bin ich doch so voll Delulu und Leute schreiben jetzt, hey, du machst doch 80-20.
Ja.
Aber glaube ich nicht.
Wir haben heute nämlich auch ein Thema.
Ja.
Und zwar... Shut up, Digga.
Shut up, Digga. Ja.
Ein Thema, das finde ich echt irgendwie schön und spannend. Und wir haben noch nie drüber gesprochen, was mich total wundert. Nämlich die erste Liebe.
Die erste große Liebe?
Die erste große Liebe.
Das finde ich wichtig zu unterscheiden. Die erste Liebe oder die erste große Liebe?
Also ich habe mir gedacht, wir reden über die erste Liebe. Ich habe darüber jetzt noch ein bisschen nachgedacht vorher.
Okay.
Und du hast erste große Liebe. Ich kann das auch anfangen.
Für mich es gibt halt so, egal wie alt man ist, diese erste große Liebe ist für mich immer so ein Begriff. Und die erste Liebe ist für mich so einfach die erste Person, mit der ich was hatte.
Ich finde so die erste Liebe aber jetzt gerade persönlich irgendwie spannender, aber weil ich es bei dir auch noch nicht so richtig gehört habe, glaube ich. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Denk mal an deine erste Liebe.
Ja.
Beschreib mal das Gefühl und beschreib mal die Situation, in der du warst mit ihr und was dann daraus wurde.
Ich war damals in einem Tanzkurs.
Ja.
Und ich kannte sie gar nicht so, ich hatte sie auch gar nicht auf dem Schirm und plötzlich schickt sie mir eine Nachricht, hey, wollen wir zusammen in den Tanzkurs gehen?
Ja.
Oder zusammen zur Pre-Party gehen von dem Tanzkurs, da waren wir 15 oder so oder 14. Und dann, oder 13, lol. Sorry, ich muss gähnen, das ist voll uncool, weil ich bin eigentlich gar nicht gelangweilt. Ich will nicht, dass ihr denkt, ich bin gelangweilt. Ich bin so geguckt. Oh Gott, das war jetzt peinlich. Oh Gott, wenn ich sage, es ist peinlich, ist es noch schlimmer. Und dann waren wir auf der Pre-Party und es war für mich schon so das erste Mal, dass eine Frau mir so geschrieben hat. Klar, es gab ab und zu mal, dass einem ein Mädchen so ein bisschen angemacht hat oder so, aber es war das erste Mal, dass ich klar nach einem Date gefragt worden bin. Und dann bin ich mit ihr und es war für mich dann so selbstverständlich, dass ich safe hingehe, aber ich habe mir auch gar keine Gedanken über sie gemacht und auch nicht über mich. Ich dachte einfach, ich gehe hin. Ich habe einfach wenig Gedanken gemacht und dann haben wir uns getroffen, wieder getroffen, haben uns über ein Jahr getroffen. Und für die Zuhörer hier, die wissen ja, wie schlecht ich darin bin, Frauen anzumachen und so. Das ist sinnbildlich, wirklich. Wir haben in diesem einen Jahr kein einziges Mal auch nur Händchen gehalten.
Krass.
So, wir haben wirklich uns getroffen.
Ja.
Mehrmals die Woche.
Ja.
Und ich wollte, jedes Mal habe ich nur überlegt, wie kriege ich es heute hin, sie zu küssen.
Krass.
Oder umarmen oder so. Und wir haben sogar dann teilweise uns absichtlich zu zweit betrunken, weil wir beide dachten, vielleicht geht es so besser. Also wir haben das natürlich nicht besprochen, aber ich wusste es, weil sie hat das auch so vorgeschlagen. Und so.
Ja.
Und ich habe es ein Jahr nicht hingekriegt. Wir waren zusammen 3 Tage in Barcelona. 3 Tage in Barcelona. Im selben Zimmer geschlafen.
Krass.
Nicht mal ihre Hand habe ich gestreichelt.
Boah, wie sehr hast du dich geärgert?
Boah, du kannst es dir nicht vorstellen. Nach jedem Date kam ich zurück und dachte so, oh mein Gott, du bist so ein Vollidiot. Und vor jedem Date habe ich gesagt, jetzt machst du es einfach. Aber es war für mich so unvorstellbar, dieser Schritt, sie zu küssen. Ich wusste einfach nicht, wie.
Ja.
Also ich war so, keine Ahnung, es tut mich auch heute noch schwer.
Ja, wie würdest du jetzt gerade den ersten Kuss machen? Nur just so that I know. Wie würdest du es einleiten mit einer Frau?
Oh, also, schwierig. Ich krieg's mittlerweile hin. Manchmal, also es kommt drauf an, wenn ich jemanden hab, der mir einfach nicht so wichtig ist,
ja,
dann fällt's mir mittlerweile echt deutlich leichter.
Ja.
Irgendwie, hat dann irgendwie immer gepasst.
Ja.
Manchmal war man vielleicht ein bisschen angetrunken oder ich hab's einfach gemacht.
Ja.
Das habe ich hingekriegt. Aber bei welchem, wo es mir schwierig ist, tue ich mich immer noch schwer. Ich hatte auch letztens eine. Da habe ich auch echt lang gebraucht und dann habe ich aber es gut gemacht im richtigen Moment. Ich meine, ich denke mir halt immer so, lieber ein bisschen zu lang machen als zu kurz. So lieber besser als so aufdringlich sein oder so pushy oder ich muss jetzt auch nicht beim ersten Date direkt küssen und oder eigentlich gar nicht. Außer man hat direkt Sex und das ist so eine Geschichte, aber wenn es jetzt so romantisch ist, wenn es passt, dann passt natürlich, aber ich denke mir so, lieber ein bisschen zu langsam einfach, weil ich den richtigen Moment nicht finde. Ich kann dieses einfach küssen nicht. Und so war das dann damals. Und dann haben wir ein Jahr getroffen und dann nach dem Jahr hat sich irgendwie so ein bisschen, sie ist dann nach Amerika gegangen, ein halbes Jahr. Und ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, aber es war so sehr belastend für mich damals.
Also da hast du quasi schon, würdest du sagen, warst du verliebt in sie?
Ja, es war schon so, ich habe mehrfach alle meine Gefühle, weil ich so verletzt war oder traurig war, whatever, auf ein DIN A4-Blatt geschrieben, bin dann in den Wald gefahren, hab Streichhölzer mitgenommen und hab das so verbrannt.
Nein.
Doch, das war heftig.
Du!
Ja, so richtig
ich
emotional.
Nicht, dass du Emotionen hast.
Ich kann sein, ich hab geweint. Nee, ich hab mich dann immer gezwungen zu weinen, aber ich konnte nicht.
Digga, du hast es aufgeschrieben und bist in den Wald gefahren. Kennst du diese Videos, wo Mädels so Teller beschreiben? Das haben wir auch mal gemacht. Teller mit ihren Emotionen beschreiben und die gegen die Wand klatschen. Krass.
Ja, so vom Ding her. Ich dachte halt, so komme ich drüber hinweg. Ja. Ich hatte das auch bei meiner letzten Freundin. Ich glaube, vielleicht habe ich das hier schon mal erzählt. Ich habe es dir auf jeden Fall schon mal erzählt. Aber es ist es wert, nochmal zu erzählen. Wir hatten so ein Fotobuch.
Ja.
Das hatte sie mir geschenkt und das ist echt schön.
Ja.
Und ich hatte das immer in meiner Kiste, habe es irgendwie weggeschmissen.
Ja.
Und dann irgendwann mal dachte ich so, ja, fick dich, scheiß drauf, ich schmeiß das jetzt weg.
Ja.
Und dann dachte ich aber, scheiße, ich bin bekannt. Ich kann nicht einfach so ein Fotoalbum von mir, was so intim ist, wegschmeißen. Weil wie peinlich wäre das, wenn jemand quasi mich kennt.
Aha.
Wenn mich jemand erkennt. Der Müllmann oder irgendwo, wo das Buch halt landet, wenn man es in irgendeinen Müll schmeißt.
Bro, du bist delusional, Digga. Du machst mit dem TikTok, Digga. Chill den Arsch.
Hä, finde ich gar nicht.
Doch, Digga.
Ich wollte das in irgendeinen Müll damit schmeißen. Und in diesem Fotobuch sind Bilder, wo wir nackt zusammen sind, wo wir die intimsten Dinge machen. Jetzt nicht
Sex, ja, okay, Hölle, aber nein, halt, Digga.
Oder wo wir oberkörperfrei sind oder uns umarmen. Einfach intime, private Fotos, bei denen ich ungern hätte, dass es jemand trifft.
Ja, okay.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich ein Buch in den Müll schmeiße, ist, würde ich so sagen, 1-2%, dass der Müll umkippt oder dass der Müllmann, dass es halt irgendwo landet, wo dann jemand denkt, Alter, das ist doch Hannes. Vor allem, weil auf dem Foto einmal fett steht für Hannes. Und das, also ich finde es voll legit.
Also ich sage 1 aus 1000 oder 10.000 Situationen.
Aber sogar 1 aus 1000 wäre mir ein zu hohes Risiko.
Ja, okay.
Ich habe ja auch keinen Reward. Und dann bin ich auch auf so eine riesen Wiese gefahren.
Mhm.
Und ich wollte irgendwo sein, wo ich ganz ungestört bin. Bin dann in so einen Busch gegangen. Wollte es dann verbrennen. Dann war aber die Außenschicht so beschichtet.
Mhm.
Und es konnte gar nicht brennen. Und dann wollte ich zerreißen, aber es war zu die Pappe war zu dick, um es richtig zu zerreißen. Dann, yeah. Dann habe ich es wieder mit nach Hause genommen. Es liegt immer noch in meinem Schrank, ist jetzt aber so halb zerrissen.
Ja. Das Digga, aber das ist irgendwie auch episch, das so halb zerrissen. Es gibt mir ein bisschen Banksy, Shredder.
Ja, ohne Witz. Das ist ein bisschen künstlerisch. Aber das war die danach. Aber
ja, safe. Okay, crazy. Und hast du danach nochmal mit ihr geredet? Also hast du jetzt mal mit
der ersten?
Ja. Mit der, von der wir gerade sprechen?
Ich habe sie letztens getroffen mit meiner Ex-Freundin zusammen. Die sind gute Freunde.
Und wie hat sich's angefühlt?
Ganz normal. Also das ist so lange her.
Ja, okay.
Also es gab so eine Phase, da war ich immer noch so ein bisschen danach, lange.
Ja.
Aber mittlerweile gar nicht mehr. Also
weißt du, was ich glaube, woran ich mich erinnere? Wir stehen bei mir am Haus an dem rosa Pfeiler da, ne? Weißt du, was ich meine? Vorne vom Haus.
Ja.
Und du sagst mir, sie ist die Liebe meines Lebens, sie ist die eine.
Ja, ich finde das so krass. Ich habe damals gedacht, und das sagen ganz viele jetzt, ja, so, das ist die eine Person. Ich dachte, bei jeder neuen Person, die ich treffe, oh, sie hat nicht genau dasselbe Lächeln. Oh, sie hat nicht genau dieselbe Art zu kichern, wie die Person. Oder sie hat nicht dieselben Grübchen, wenn sie lacht. Oder sie macht nicht dieselben Witze. Oder sie ist generell nicht so witzig. Das habe ich immer gedacht. Und ich dachte so, no, es ist ausgeschlossen, dass ich jemals in meinem Leben wieder jemanden treffe, bei dem ich Gefühle entwickle.
Ja.
Und ich finde das so verrückt, weil es ist tatsächlich so, dass ich das gar nicht mehr denke. Und es war für mich so ausgeschlossen. Und das finde ich irgendwie spannend für die Zukunft, weil ich bin mir sicher, es wird nochmal in meinem Leben eine Frau geben, wo ich dasselbe sage. Vielleicht sogar nochmal. Und ich habe Freunde, die jetzt dasselbe sagen. Du sagst dasselbe über Livia. Es ist ja bei euch vielleicht auch so für immer.
Ja.
Aber ich kann so relaten bei den Leuten, die sagen, sie können sich einfach nicht vorstellen, jemals wieder jemanden kennenzulernen, der eben nicht genauso ist. Und dann sucht man immer nach Sachen und findet eben Sachen, die anders sind als bei der Person, die man quasi liebt. Aber es ist mittlerweile so gar nicht mehr. Ich hatte ja danach dann meine erste große Liebe.
Ich finde das krass. Ich muss sagen, ich erzähle gleich noch von meiner ersten Liebe.
Ja.
Aber ich hatte quasi schon das Gleiche. So, ich dachte mir, Alter, ich kann mich nie wieder verlieben. I'm cooked, so. Und ich habe irgendwann damit aufgehört, in die Zukunft zu denken beim Lieben. Also ich denke nicht darüber nach, dass die Frau quasi... Ich denke einfach nicht darüber nach, dass die Frau, mit der ich zusammen bin, zwingend die Frau ist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringe. Aber nicht, weil ich quasi es nicht möchte. Also ich habe sehr wohl ein Interesse, quasi eine romantische Beziehung 1:1 den Rest meines Lebens zu führen. Aber quasi, ich finde, es ist so, es ist gar nicht wichtig. Es spielt keine Rolle. Dieses im Jetzt-Leben mit der Liebe ist für mich das greatest thing. Also so gar nicht planen zu müssen. Man redet nicht darüber, ob man einen Hund hat oder eine Katze später oder diese ganzen Dinge einfach auf sich zukommen zu lassen. Und ich glaube quasi, so die Art, wie ich liebe, hat sich verändert, seitdem ich das erste Mal geliebt habe. Und ich glaube aber, dass diese Liebe, die ich jetzt gerade habe, viel intimer ist, weil ich mich in jedem einzelnen Moment für sie entscheide.
Ja, safe. Also ich glaube, es ist generell bei allem im Leben so. Aber 100 pro. Ich meine, mir ging es halt um ein bisschen, wenn es vorbei ist, dann denkt man halt an die Zukunft und dann sind das halt Gedanken. Ich hätte auch gerne einfach gedacht, ich denke nicht an die Zukunft.
Ja.
Aber das geht halt dann einfach nicht quasi. Ja, es ist so leicht gesagt, wenn man es hat.
Ja.
Aber ich glaube, es ist vor allem ein Problem, wenn man es dann nicht mehr hat. Dann sich zu denken, ich denke nicht in die Zukunft.
Ja, dann ist halt so. Genau, dann ist es anders, 100%.
Aber ja, ich check das 100 pro. Also abgesehen von Kindern, finde ich, kann man beim Lieben oder in unserem Alter vielleicht sogar erstmal bei Kindern.
Ich finde halt auch, ich finde es so eine leere Aussage bei Menschen, die gerade in unserem Alter sind, weil man verändert sich total. Also wenn ich jetzt irgendjemandem ein Versprechen geben würde, wenn ich Livia ein Versprechen geben würde, wir sind in 20 Jahren zusammen, in diesen 20 Jahren habe ich noch 3 Personen, die ich bin. Also du änderst dich mit 22 bis 30, änderst du dich noch.
Genau, also vielleicht ändert man sich zusammen gleich oder auf eine andere Art, aber man bleibt trotzdem findet zusammen.
Genau,
so,
also egal was passiert, also ich glaube nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht 20 Jahre lang mit Livia zum Beispiel zusammen bin, das ist in meinem Kopf nicht weniger unwahrscheinlich als in ihrem, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Weil für mich ist einfach klar, wir verändern uns beide die ganze Zeit und die Person, die ich in 20 Jahren bin, ist ein ganz anderer Jeremy, der mit einer ganz anderen Livia zusammen ist. Und die müssen sich immer wieder füreinander entscheiden.
Ja.
Und
das ist krass, weil ich fand das immer so quatschig, dieser Satz, wir haben uns auseinandergelebt.
Mhm.
Ich dachte immer so, ja, was für ein Quatsch.
Stimmt.
Und ich meine, in dem Alter, sagen wir mal 16 bis 17, sich auseinanderleben, ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Ausrede, um Schluss zu machen. Aber wenn man so richtig über eine lange Beziehung redet, so Jahre oder Jahrzehnte, finde ich es mittlerweile sogar legit.
Ja.
Also ich glaube, es passiert wirklich. Und vor allem, ich glaube, es ist so gefährlich, weil du es so... Ich glaube, im Nachhinein wirkt es dann immer völlig klar.
Ja.
Aber ich glaube, über die Jahre dann darauf zu achten und so, ist so... Ich glaube, es ist wahrscheinlich 100%. Wahrscheinlich das... Die Challenge, die Number One
absolut
Herausforderung, um zusammenzubleiben, dieses nicht kapieren, dass man sich gerade auseinanderlebt.
Und ich finde, es ist auch, und ich sage jetzt was in meinen Augen Süßes, aber was ich voll ernst meine, der Jeremy, der ich jetzt bin, mit der Livia, die sie jetzt ist, sind garantiert für immer zusammen. 100%.
Oh.
Ich würde mich jedes Mal...
Echt jetzt? Ja, 100%.
Wie meinst du das? Ich habe im letzten Jahr... Mein letztes Jahr ist so toll gewesen mit ihr zusammen und ich bin so glücklich mit jeder einzelnen Situation, sogar die Situation, in der es beschissen war, war ich mir 100% sicher, ich mache gerade genau das Richtige mit ihr.
Krass.
Das ist der Jeremy jetzt. Und quasi, das heißt, diese Version von mir und diese Version von ihr sind safe für immer zusammen.
Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass dieselben, dass die Versionen aneinander bleiben.
Genau, also
man kann es, glaube ich, schon beeinflussen.
Und das ist dann dieses Auseinanderleben, weil ich werde mich verändern und sie wird sich verändern. Und quasi, entweder man verändert sich zusammen oder nicht. Und quasi, das wird sich im Laufe des Lebens einfach zeigen und darauf muss man sich einlassen auf dieser Reise. Und quasi, es kann auch sein, dass es in 3 Jahren einfach nicht mehr passt. Und da muss man es auch nicht erzwingen. Aber quasi dieses Narrativ will ich jetzt gar nicht malen im Sinne von, wir müssen uns zusammen zu dem entwickeln, was wir beide in 3 Jahren sind.
Aber ich glaube schon, dass wenn man, sagen wir mal, 2 Jahre zusammen war, und man hat dafür gesorgt, dass so ein paar Basics stimmen.
Mhm.
Damit meine ich zum Beispiel Politik,
mhm.
weil es kann sein, Corona hat, glaube ich, viele Paare auseinandergebracht. Ja. Da kam dann plötzlich auf, Alter, die will gar nicht geimpft sein oder Alter, der will geimpft sein. Und die eine Person, und dann gab es einen Riesenstreit. Und wenn man diese Basics quasi hat, dass man in verschiedene Situationen vorbereitet ist, glaube ich, kann man es relativ klar so selber beeinflussen, indem man... Oder, ich meine nicht leicht, aber es geht quasi. Und nicht einfach, dass man sagt, oh, man schaut, entweder wird es oder es wird nicht.
Ja, weißt du, was ich finde? Ich finde, es ist auch eine Entscheidung, die man mit dem Kopf treffen muss, dass man, wenn man sich auseinanderlebt, aktiv dagegen steuert. Aber ich glaube, wenn man sich auseinanderlebt, dann hat man oft nicht mehr das emotionale Bedürfnis, sich wieder zusammenzuleben.
Genau, und es muss halt von Anfang an.
Und jetzt mache ich es nochmal ganz deep. Ich finde... dass wir uns etwas auseinandergelebt haben. Ich habe darüber nachgedacht seit der letzten Podcast-Folge, weil ich dich das gefragt habe. Und ich habe überlegt, warum...
Vorletzte.
Und ich habe darüber nachgedacht, warum ich das gefragt habe. Und dann dachte ich mir, ich dachte es. Oder ich denke es, dass wir an einem Punkt sind, wo... Wir haben uns jetzt nicht voll auseinandergelebt, aber wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Und quasi... Und es ist jetzt eine Kopfentscheidung, wie wir damit umgehen. Weil... Dadurch, dass man denkt, dass man verschiedener wird, quasi spaltet man sich ja auch mehr ab mit der emotionalen Zugehörigkeit. Das heißt, das Interesse sinkt auch quasi, es dem der Freundschaft wieder recht zu machen. Und das heißt, da muss man jetzt quasi, glaube ich, mit dem Kopf rein investieren. Und zum Beispiel, ich hab mit Livia auch drüber gesprochen und Livia und Romina haben ja, sprechen in ihrem Podcast auch über ihre Freundschaft und ihre Streits TNT und sage
Product Placement.
Und quasi in diesen 12 Jahren, die befreundet sind, hatten die auch schon Phasen, da haben sie sich auseinandergelebt, aber haben sich dann eben entschieden, wir machen jetzt wieder Quality Time zusammen, wir reden jetzt darüber, warum fucken wir uns ab und so weiter und haben das dann durch eine Kopfentscheidung wieder hergestellt, dass es wieder eine Herzentscheidung war.
Das heißt, du sagst quasi, jede zwischenmenschliche Beziehung kann sich auseinanderleben oder man muss dafür arbeiten.
Genau, ich glaube quasi,
also jede engere jetzt.
Ja,
nicht
jede engere Beziehung.
Arzt, so.
Und ich meine, wir haben eine sehr enge Beziehung, braucht Arbeit. Und hättest du mir das vor unserer Freundschaft gesagt, dass wir nach Jahr 4,5 uns mal ein bisschen auseinanderleben und dann zum Beispiel mit dem Kopf aktiv dagegen steuern müssen oder zumindest uns die Chance geben, dass wir wieder einen Schritt näher aufeinander zumachen, dann hätte ich mich das nicht gewundert. Dann hätte ich gesagt, ach, nach 4,5 Jahren erst. Checkst du?
Ja.
Also das finde ich jetzt...
Und ich finde es halt so bei Partnern irgendwie nochmal offensichtlicher oder macht irgendwie mehr Sinn.
Ja.
Aber ja, ich glaube einfach so, je länger es geht, es ist so schleichend. Das ist wie so ein Aktiensparplan, den man hat. Man legt jeden Tag nur so 10 Cent an, aber über 10 Jahre hat man dann trotzdem am Ende einen Riesenhaufen und da ist es ja so ein bisschen andersrum. Jede mini kleine Entscheidung geht dann immer mehr in die... eine oder andere Richtung.
Und ich muss aber sagen, bevor ich jetzt gleich über meine erste Liebe spreche, ich finde auch, man muss es nicht erzwingen. Also wenn man sich auseinanderlebt und man gibt das Beste und man gibt sich die Chance auch wieder sich anzunähern und man nähert sich aber nicht an, weil man einfach von Grundbeliefs anders ist oder irgendwas wirklich nicht funktioniert in dem zwischenmenschlichen Verhältnis, Kommunikation oder was auch immer, dann muss man es auch nicht erzwingen. Also wenn einer zu sehr Instagram Reels hatte in Richtung eine Seite Corona und der andere in die andere Richtung Corona, dann und die versuchen stundenlang zu diskutieren und diskutieren für 4 Wochen und kommen nicht auf den Nenner und hassen sich danach, so manchmal gibt es keine Lösung. So, das war jetzt ein bisschen zu kleines Beispiel. Ich meine eher so übergeordnete
Sachen. Man muss es erzwingen und man muss es nicht erzwingen. Man muss es früh genug erzwingen, aber irgendwann auch loslassen. Aber ja.
Genau, ja. Und das ist traurig, aber ich glaube, es ist oft der einzige Weg. Meine erste Liebe war auch in der Schulzeit natürlich. Und zwar so ab der 6. Klasse. Und vor dieser ersten großen Liebe, über die ich gleich erzähle, gab es immer so kleine Begegnungen mit der Liebe, die ich so auf dem Pausenhof hatte. Es gab Mädchen, denen bin ich beim Fangen besonders oft hinterhergerannt oder die fand ich irgendwie attraktiv, aber ich konnte es noch nicht richtig einordnen. Und da konnte ich das dann das erste Mal einordnen und ich war mir 100% sicher, ich bin verliebt. Und ich finde, das ist das Einzige, was quasi Liebe von Nichtliebe unterscheidet, ist, ich denke, es ist Liebe. Quasi. Und das ist was, womit ich mich mein Leben lang schwer getan habe, weil ich hatte Phasen, da war ich zusammen mit einer Partnerin und ich dachte mir, liebe ich sie überhaupt? Und es kommt manchmal auf, aber wenn es ein Dauerzustand ist, liebe ich sie überhaupt, dann würde ich sagen, tendenziell eher nein. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich liebe sie und oder ich bin verliebt in sie und sie wollte mich aber nicht. Und Digga, das war ein Drama. Holy shit. Ein Jahr lang. Aber wirklich. Ich erinnere mich noch. Digga, ich habe geackert, Bro. Ich habe ihr Mäppchen die ganze Zeit geklaut und so.
Oh,
ich wollte auf mich aufmerksam machen und so Teil Shit. Und habe sie auf Dates eingeladen und so. Wir waren dann auf 3 Dates.
Hast du ihr mal einen Ankreuzbrief geschickt? Ja, nein, vielleicht?
Ja. Hab ich ihr geschickt. Und sie fand mich gut. Und weißt du, wie sie noch gut fand? Meinen besten Freund.
Oh.
Benjamin, damals
Benjamin.
Noch.
Benjamin. Kenn ich ja, gar
mein
nicht.
Mein bester Freund.
Hast du dich da mit deinem besten Freund gebettelt?
Nee, wir waren erstaunlich, haben wir das gut weggesteckt, also ich und Benjamin. Aber Digga, sie hat uns echt an der Nase rumgeführt, Digga. Und dann habe ich es geschafft nach dem 3. Date. Wir kommen aus dem Kino raus und dann stehen wir voreinander. Und dann hatte ich den Hannes-Moment. Werde ich sie küssen, werde ich sie nicht küssen.
Und du hast es gemacht.
Bro, nein.
Oh.
Wir stehen Stirn an Stirn. Ich küsse sie. Sie küsst mich. Gut. Jetzt kommt der Jeremy-Move. Mit der Tür ins Haus. Willst du mit mir zusammen sein?
Nach dem ersten Kuss. Achso, ja, okay. 6. Klasse.
Also.
Boah, ich sag halt, 6. Klasse ist das gar nicht so krass. Also,
ich
war damals zusammen, bevor wir uns geküsst haben. So. Ja.
Ich mag dich gerne. Aber der Benjamin, der ist auch total nett. Autsch. Ja, und okay, aber wir können ja befreundet sein. Okay. Ja, machen wir so. Komm, ich bring dich noch nach Hause. Oh. Nach Hause gebracht. Digga, nach Hause gelaufen, Bro. Ich dachte, meine Welt bricht zusammen. XXXTentacion. Weißt du noch damals? Das
ist so trauriges. Digga, man hat sich damals dann so reingesteigert. Ich finde es so krass, aber man hat sich ja wirklich so gefühlt.
Aber Bro, ich sage, und das ist das, was ich jetzt im Nachhinein auch sage, viele leugnen dann so, dass es echte Liebe war. Bro, ich sage es, echte Liebe. Dümmere Liebe, aber seit wann messen wir Liebe daran, wie intelligent man ist? Liebt Albert Einstein mehr als jemand aus dem Reality-TV?
Ja, ich weiß bei sowas immer nicht. Ich finde es so, das ist wie Lernen. Ich würde sagen, quasi hat man als Siebtklässler überhaupt richtig oder im Abi richtig gelernt, weil in einem Studium hat man immer gesagt, ja, da macht man das am Tag oder quasi dann das Abitur machst du da eigentlich jeden Monat vom Lernaufwand.
Checke.
Und dann ist es schon legit zu sagen, das war damals gar nicht richtig Lernen.
Ja.
Aber andererseits weiß ich noch, im Abi hat es sich schon so angefühlt, als ob das das Maximum ist, was geht an Lernen. Deswegen ist irgendwie so beides legit. Und ich finde, es ist bei der Liebe so ähnlich, weil ich jetzt schon zurückgucke auf meine allerersten und sage, okay, das war für jetzige Verhältnisse nicht wirklich Liebe und es hatte nicht so viel damit zu tun.
Ja.
Aber in dem Moment hat es sich so angefühlt, deswegen ist so.
Ich checke.
Wahrscheinlich beides einfach. Nur in dem Moment, aber nicht generell. Aber
ja,
ist, ja gut, man kann Liebe, glaube ich, nicht definieren.
Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende.
Ja.
Ich habe Korb kassiert.
Comeback. Safe hattest du ein Comeback.
Bro, dann...
Benjamin gelurcht.
Digga, pass auf. Wir waren im Schullandheim, ja?
Landschulheim.
Landschulheim. Schullandheim. Ich komme in den Raum, in den Gruppenraum. Digga, sitzt allein auf dem Sitzsack. Ich so, hey, hi, alles gut? Ja. Digga, hör ich einen Husten im Schrank. Kein Spaß. Nein, Bro, du denkst, ich cappe.
Ja.
Digga, ist Benjamin im Schrank.
Aber warum im Schrank?
Keine Ahnung, haben sich versteckt. Also aber, Benjamin hat sich versteckt von mir.
Dir?
Ja, ah, weil die nicht wollten, dass ich sehe, dass sie was haben.
Gebumst.
Nein. Ah. Haben sie nicht. Wahrscheinlich rumgeknutscht. Oh. Nach dem Landschulheim sind die zusammen.
Benjamin.
Digga, Benjamin. Benjamin.
War der weiß?
Ja.
Oh.
Digga.
Auch noch von einem Snowflake.
So. Und dann, jetzt pass auf, die sind zusammen, bla bla bla. Trennen sich irgendwann.
Eine Frage, Zwischenfrage. Ja. Wenn du an deine damaligen Frauen denkst,
ja,
sagen wir mal, Szenario, du hast keine Freundin,
mhm,
und du hattest aber eine und dann hat sie einen neuen und er ist weiß und nicht schwarz. Belächelst du das so ein bisschen? Ist es so ein bisschen so ein Ding, dass du sagst, ah, quasi das, oder fändest du es schlimmer, wenn er schwarz wäre? Weil ich habe das Gefühl, du hättest lieber, dass deine Ex-Freundin einen weißen neuen Freund hat, als einen schwarzen.
Nee, aber
nee?
Ich glaube, das ist auch actually so, ich glaube, somehow, manche Leute wollen das so sehen, dass schwarze Leute Weiße nicht so sehr respektieren. Oder irgendwie ist es so ein bisschen narrativ geworden. So also in der
Gesellschaft. Respektieren finde ich das falsche Wort, aber einfach nicht so cool finden. Wenn
ja,
wir Schwarze treffen, geben die dir cool die Hand,
ja,
und mir nicht. Und das ist ja so, ich meine, es ist nicht negativ oder
ja,
so.
Ich checke,
Also ich würde schon sagen, es ist einfach so, dass nicht der Großteil, aber es ist schon passiert, dass Schwarze, Weiße so ein bisschen belächeln, so Typen wie mich. Da ist eine Gruppe Schwarze, die treffen uns beide, dich finden sie cool, geben Check, verstehen sich und bei mir lassen sie sich erstmal nicht so drüber ein. Ich muss es denen beweisen.
Ich glaube,
genauso oft ist es aber ja, auch, dass ich das denke und es ist gar nicht
so. Ich finde es nicht schlimm, dass du sagst, also auch nicht politisch oder so, aber ich glaube, es ist einfach, du bist eine Minderheit und du erkennst, dass jemand anderes auch von der Minderheit ist. Das ist wie, als würdest du einen Paddelschläger mit dir rumtragen und du begegnest jemand, der auch einen Paddelschläger in der Hand hat. Das ist einfach ein Sympathievorschuss, weil du weißt, der hat zumindest zum Beispiel ähnliche Struggles durchgemacht, wie er wurde mal rassistisch beleidigt, du
ja,
auch.
Ja, ich weiß, ich sage gar nicht, dass es nicht
genau, also das ist erstmal der Grund. Aber das Einzige, was ich schlussfolgere, wenn jetzt eine Ex-Freundin von mir einen weißen Freund danach hat, ist, okay, sie hat jetzt nicht ultra den Black-Fetisch. Ist vielleicht sogar eher was Gutes.
Das heißt,
weil sie war nicht mit mir zusammen, weil ich schwarz bin, sondern sie war mit mir zusammen, weil sie mich gut fand.
Ja.
So, checkst du? Also es bedeutet für mich quasi gar nichts. Also
okay.
Aber auf jeden Fall, sie war mit Benjamin zusammen, hat sich dann von Benjamin getrennt. Digga, dann war my
turn. Sie hat Schluss gemacht?
Mhm.
Digga, bist du nicht direkt rein?
Digga, ich hab HDGDL geschrieben, Digga. Ja, HDGDL.
Wie geschrieben?
Ja, auf WhatsApp. HDGDL.
Einfach so.
Hab dich ganz so lieb. Ja, oder, ein bisschen gechattet, dann habe ich das war halt was Krasses, HDGDL zu schreiben.
Ah,
okay. Hab dich ganz doll lieb.
Ja, ja, ja.
Ja. Und dann hat sie es irgendwann zurückgeschrieben. Dann sind wir über WhatsApp zusammengekommen. Boy, wir waren zusammen. Nichts gemacht, Bro. Nichts. 3 Monate lang zusammen. Digga, dann macht sie über WhatsApp Schluss. Wieder ganz viel XXXTentacion gehört.
Das ist die Story von der Liebe. Krass.
Digga, das war meine erste Liebe. Also deutlich.
Aber ihr habt schon so geküsst oder gar nichts?
Deutlich messier als bei dir. Also wir haben uns mal geküsst, aber ich weiß nicht. Es war halt einfach so sehr soft alles. Haben wir schon nichts gemacht miteinander.
Und das hatte ich dann aber so richtig quasi damals getroffen.
Digga, krass. Da dachte ich auch so, ich könnte danach nicht mehr lieben. Und dann habe ich so.
Krass, das ist doch verrückt.
Ein Jahr später habe ich dann einen Crush gehabt, wo ich danach wirklich dachte, ich kann es nicht mehr lieben.
Und dann. Nochmal.
Nee, dann war es zu Ende mit dem, ich kann nicht mehr lieben nach ihr. So, dann hat sich meine Art, über Liebe zu denken, glaube ich, wurde dann erwachsener. Ich glaube, dieses so, es ist halt schon so ein bisschen kindlich, die Welt so schwarz und weiß zu sehen. Weißt du?
Das stimmt, aber man kann es halt einfach nicht beeinflussen. Also es ist halt einfach ein Gefühl, was dein Körper, was du hast. So.
Nee, aber meine Art zu lieben hat sich dann, glaube ich, verändert. Es ist natürlich auch total immature, weil da nicht so viele Sachen zusammengehören. Es gibt ja also in unserem Alter gibt es ja auch noch ganz andere Aspekte zu Liebe, als jetzt rein so, habe ich das Gefühl oder habe ich das nicht das Gefühl. Es hat auch viel mit einer Kopfentscheidung zu tun. Welches Leben können wir zusammen haben? Das spielt einfach alles eine Rolle, das kann man nicht leugnen. Im Sinne von, ich habe jetzt eine Freundin, die spielt den ganzen Tag nur PlayStation. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag PlayStation zu spielen, dann ist es einfach kein Match. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt verliebt bin in sie oder nicht. Und das war halt damals einfach nicht so. Es war mir scheißegal, was sie gemacht hat. Keine Ahnung, was sie gemacht hat. Ich fand sie einfach hot.
Ja. So. Ich habe passend dazu noch das Thema Eltern so kennenlernen von der Freundin. Und ich habe einmal den Take, dass ich es ein bisschen overrated, also
ja,
ein bisschen overrated finde, dieses ganze Thema kennenlernen von den Eltern. Ich finde es safe wichtig, sich mit den Eltern gut zu verstehen.
Ja.
Aber es ist nicht so eine große Sache für mich.
Ja.
Und würdest du Livias Eltern fragen, ob du sie heiraten darfst?
Crazy. Okay, einmal kurz hier Storytime nochmal und im Elterntreffen. Es ist der nervöseste Moment, den ich jemals hatte in meiner Jugend. Der absolut nervöseste Moment. Meine Freundin damals, es war jetzt eine danach, also jetzt quasi die zweite, von der ich gerade sprach, als ich gesagt habe, ich kann danach nicht mehr lieben. Auf die stand ich wirklich lange, so 3 Jahre. Und ich war mit ihr zusammen 6 Monate oder so. Und ich sollte ihren Vater kennenlernen. Digga, ich habe so geschwitzt vor Angst in der Bahn. Ich erinnere mich an diese Bahnfahrt. Ich habe geschwitzt. Ich habe alles, mir lief es überall raus. Und so, ich habe mir gedacht, wie kann ich ihm jetzt die Hand geben, wenn meine Hand so nass ist? Komme ich dann in den Raum rein, so quasi in die Wohnung rein, kleinere Wohnung. Ich sag ihr hallo. Der Vater kommt. Hallo Jeremy, komm bitte mit.
Was?
Ja, Digga, aber er hat richtig Pressure gemacht. Sag, komm in den Raum rein. Ich laufe in den Raum.
Interview geführt?
Tür hinter mir zu. Digga, sie ist anderes Zimmer. So, und dann er so. Ich sag's dir nur einmal. Du passt auf sie auf, ja? Du bist der Mann in der Beziehung. Das heißt, du beschützt sie. So, und dann ausgepackt, aber ganz groß. Seine heilige Tochter. Und ich habe auf sie aufzupassen. Ich bin Beschützer, Versorger. Ne, also richtig so, auch richtiges Männerbild aufgedrückt. So einem 15-Jährigen. Sage ich im Nachhinein peinlich. Da hat er mir die Hand...
Digga, mit 15 ist krass.
Digga, da hat er mir die Hand gedrückt. Bro, er hat sie zerstört. Digga, er hat meine Hand zerstört.
Nee, das, ich sag, das ist komisch. Das ist doch so... Ich checke, der Partner ist voll wichtig und dass man da als Elternteil so das dafür sorgen will, dass das ein guter ist, weil das Umfeld ist wichtig, aber ich weiß nicht, Digga. Irgendwas, ich weiß nicht.
Ja, ja, also das, ich fand das auch sehr corny und ich hatte danach wirklich Angst, irgendwas mit ihr zu machen, so. Das war meine zweite Beziehung damals und die hat dann auch recht schnell geendet, deswegen war es jetzt auch nicht so deep, dass ich mich nicht gut mit dem Vater verstanden habe.
Ihr habt euch dann actually nicht gut verstanden?
Also ich habe einfach Angst gehabt vor ihm, Bro, was soll ich dir sagen, so.
Dann will man halt auch gar nicht zu ihr gehen, das sorgt dann dafür, dass sie immer beim Typen ist, was ja eigentlich schlechter ist für den Vater, aber gut, war nicht Livia, gell?
Nee, war nicht Livia.
Würdest du Livias Eltern fragen, ob du sie heiraten darfst?
Ja, also ich würde den... Wie macht man das nochmal? Fragt man den Vater oder fragt man beide Eltern?
Ich glaube, die beide.
Ah, okay. Ja, ich würde fragen, aber ich finde, quasi, es gibt Traditionen, die finde ich so ein bisschen goofy. Gerade so Knigge und so beim Essen. Also wenn man quasi darauf achtet, welches Messer auf welcher Seite liegen muss und solche Scherze. Aber es gibt auch so Traditionen, die macht man ja, weil sie schön sind. Ja. Weihnachten oder Hochzeit. Und wenn zu Hochzeit dazugehört, dass man die Familie um das Ja-Wort fragt, dann finde ich das, ja, gehört dazu. Also man heiratet ja auch nur aus Brauch. Es hat ja keinen praktischen Sinn zu heiraten.
Ja.
So.
Steuern und so. Aber ja, ich gehe da voll mit. Also mein Tag ist auch, ich würde meine Freundin, die Eltern fragen, ob ich sie heiraten darf. Ich würde es ja trotzdem machen, wenn sie Nein sagen.
Ja, safe, genau.
Aber ich finde es irgendwie eine, vor allem, wenn man sich gut versteht, irgendwie, ich würde es halt auch so richtig feierlich schon machen und nicht so nebenbei, sondern so richtig irgendwas vorbeibringen, essen gehen und so richtig feierlich fragen und das denen so verkünden.
Ich finde es halt...
Boah, Digga, wenn ich jetzt drüber nachdenke, freue ich mich da richtig drauf.
Ja, du hast das einfach in ein paar Monaten. Ich finde irgendwie auch was Schönes. Ich find's actually auch was Schönes, ganz ehrlich. Also einfach so dieses so, hallo Mama und Papa, Livia, ihr habt ja... Ich weiß, dass die Mama das schaut, gell? By the way, die schaut 100% den Clip an. Hi, Edna! ich setze mich dann dahin und dann schütte ich mein Herz aus und dann frage ich, haltet ihr mich für gut genug für eure...
Bin ich würdig?
Bin ich würdig? Und dann sagen die hoffentlich ja und dann finde ich es irgendwie schön, aber genau. Also wenn die Eltern jetzt totale Arschis werden, was sie ja zum Glück nicht sind, Arschis. Dann würde ich das auch über den Kopf hinweg natürlich mein Bestes geben, aber...
Ja, ja.
Outrageous Takes mit Hannes und Jeremy.
Okay, ich freue mich wieder. Ich lehne mich jetzt einfach zurück und laber drauf los.
Ich habe vorhin einen Take gemacht, über den du nicht gesprochen hast. Und es ärgert mich, dass du nicht drüber gesprochen hast. Der Unterschied zwischen einem guten und schlechten Künstler ist das Selbstbewusstsein in den Handbewegungen.
Ja.
Und nicht mehr, by the way. Nicht mehr. Es ist nicht mehr als Selbstbewusstsein in den Handbewegungen.
Digga, low-key stimmt es. Weil Kunst ist so objektiv. Es ist so subjektiv, alles ja. Subjektiv. Es ist alles gut und schlecht gleichzeitig. Digga, es ist eigentlich krasser Take.
Es ist, ist die Confidence.
Der selbstbewussteste Künstler der Welt ist der Beste. Der so wirkt, als ob er es am besten macht.
Ich meine, es ist schon der wahrscheinlich die meisten Emotionen mit seinen Bildern auslöst, aber jetzt auf kleinerer Ebene.
Ja,
straight.
Gehe ich mit.
Reality TV ist wie Essen, das man nicht mag. Wenn man oft genug dazu gezwungen wird, wird es gut. Ja, Digga, Hannes, du brauchst gar nichts Digga, zu sagen.
Das sagst du dir jetzt selber, um es dir zu rechtfertigen, dass du den Schwachsinn schaust.
Heiki, aber Digga, guck, aber das ist doch genau das.
Digga, Jeremy ist so, er liebt es, er will es nicht zugeben. Digga, er schaut immer mit Livia Trash TV.
Also guck, aber das ist doch genau das, was ich sage. So, ich habe es nicht gemocht, ich habe es aber nicht geschaut. Ich wurde dazu gezwungen, es zu gucken. Jetzt finde ich es gar nicht so schlecht. Du, same thing. Nee.
Doch,
mir geht es zum Beispiel...
Da kommt gleich noch ein Geräusch. Alter, hier ist gerade irgendwas umgekippt.
Digga, spooky, scary skeletons, Digga.
Explodiert da gleich was? Mir geht zum Beispiel mit Gossip Girl so oder solchen Serien. Das hat meine Ex mich zu gezwungen. Meine Ex hat mich auch gezwungen, Reality TV zu schauen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, du. Boah, Mann,
der
Digga,
ist schon, Digga. So oh Gott, schaut euch das nochmal im Replay an. Er denkt, da kommt jetzt jemand durch die Tür. Ah!
Digga, da schläft jemand. Meine Ex-Freundin hat mich gezwungen, Reality TV zu schauen. Es war immer so ein Ding quasi, wenn sie mich massiert, dann schauen wir. Quasi. Ja. Und dann hat sie Schluss gemacht. Ich habe keine Sekunde meines Lebens mehr damit verbracht, es zu schauen.
Ich würde es auch nicht von selbst schauen, aber Digga, letzte Folge Temptation Island hast du ganz schön mitgekichert, Digga. Verarsch mich doch nicht. Digga, er sitzt da auf der Couch und hat sich genauso aufgeregt. Hä, was macht der jetzt so und so? Digga, du bist genauso drin, erzähl mir das.
Einmal, ja, okay, vielleicht fand ich es ein bisschen unterhaltsam, aber nicht so. Ich könnte mir das nicht täglich oder so geben. Also ehrlich nicht.
Ich kann mir bei den meisten Bürogebäuden nicht vorstellen, dass irgendein Architekt die mal zu irgendeinem Zeitpunkt gut aussehen fand.
Zu irgendeinem
Zeitpunkt. Also quasi, dass ein Architekt selber einen Entwurf baut und eigentlich schon weiß, oh nee, das ist es nicht. Digga, der hat doch nicht das Bürogebäude hier in der Stadt an der Ecke gebaut. Digga, hat sich gedacht, Alter, da habe ich jetzt gute Arbeit geleistet. Oder?
Also, die geilsten Gebäude auf der Welt sind Büros oft.
Ja.
Aber so, wenn wir jetzt von so basic Büros ausgehen, immer tot. Also,
ja,
Effizienz.
Und ich finde es aber krass, weil irgendwie, ich glaube mittlerweile ist schon oft der Anspruch, dass ein Büro gut aussieht. Also das ist ja auch kein gutes Employer-Branding, wenn ein Büro scheiße aussieht.
Ja.
Selbstgemachtes Essen schmeckt immer 50% besser als Essen, wenn du es von jemand anderem serviert bekommst. Und Heiki, manchmal mache ich Gerichte, Digga, würde ich es im Restaurant kriegen, würde ich sagen, was für eine Rotz.
Was?
Selbstgemachtes Essen, wenn du Essen selber machst, schmeckt es 50% besser, egal wie gut es schmeckt. Ich finde, es von der Hand zu machen, schmeckt einfach besser.
Nee.
Doch.
Ich esse lieber eine Chili con Carne beim Mexikaner, als dass ich sie mir selber mache.
Darum geht es nicht. Es geht darum, wie es schmeckt.
Ja, mir schmeckt eine Chili con Carne beim Mexikaner besser, als wenn ich sie selber mache.
Mir meistens auch, aber mir schmeckt... Also, wenn ich,
nee,
wenn
50%
ich,
schlechter.
Wenn ich eine Chili con Carne mache... die exakt gleich schmeckt wie die von jemand, der sie extern gemacht hat, schmeckt mir meine eigene deutlich besser. 50%, um genau zu sein.
Nee, bei mir ist andersrum.
Ja, okay, krass. Aber ich sage, die viele können es relaten. Also mein eigenes Essen schmeckt
vielleicht koche ich doch einfach echt schlecht.
Ja.
Aber weil du dann weißt, dass es sicher frisch ist und so. Oder
ich weiß nicht, woran es liegt. Oder es ist einfach
so. Glaubst du dich selber einfach so sehr.
Ich habe den Effekt Marvin-Effekt genannt. Wenn man etwas selber macht, findet man es gleich viel besser.
Ja, nee, da gehe ich nicht mit.
Ja, okay, krass.
Nee. L-Take.
Schreibt in die Kommentare, ob es wirklich ein L-Take ist.
Und folgt uns auch gerne.
Stimmt.
Jetzt gerade. Geht jetzt auf unser Profil und drückt auf Folgen. Bitte.
Wer jetzt nicht auf Folgen drückt, Digga, L, sag ich.
Wer jetzt nicht auf Folgen drückt,
Gott,
der
kannst du nicht folgen.
Der wird niemals guten Sex haben.
Oh, wer nicht Benachrichtigung anmacht. Oh.
Wer jetzt nicht auf Folgen drückt, ist etwas, was ich jetzt nicht sagen kann.
Das war so uncool.
Okay, ja.
Okay, ich würde gerne mal die ersten 15 Minuten einer Oper hören, live.
Damit man es mal testet und man muss sich nicht die nächsten 5 Stunden geben.
Genau. Ja. Es gibt kein Probe-Paket für Oper.
Probe-Oper. Oder so ein Best-of, so ein Highlight-Ausschnitt.
Du kannst halt nicht den Shot shooten und dann 5 Stunden lang nach den 15 Minuten noch sitzen. Ne?
Nee, und du kannst dann halt auch nicht den ganzen Preis zahlen und dann gehen nach 10 Minuten. Genau. Das ist halt auch kacke. Nee, guter Tag, eine Probe-Oper.
Ja.
Ja. Probe Michelin-Stern auch.
Ja.
Jawohl, nee.
Letzter Take heute. Eine Faszination. Eine Faszination. Ah! Podcast-Folge beendet.
Okay, Leute. Ich mache jetzt noch einen letzten Take und zwar: Jeremy ist ein kleines Baby. Leute, ich habe erfolgreich dafür gesorgt, dass die Podcast-Folge vorbei ist. Jeremy ist geragebaitet, was habe ich nochmal gemacht? Ah, ich habe Mimimi gesagt. Das fandet ihr wahrscheinlich auch nervig. Er hört jetzt wahrscheinlich aus der Redaktion zu. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, er wünscht mir alle viel Spaß mit meiner Vespa. Sorry, dass ich heute so durch den Wind war. Ich bin heute irgendwie so, ich bin so kaputt, dass ich irgendwie wieder so lustig drauf bin. Ihr checkt. In der Redaktion sitzt gerade Wiener Nüngling und in Karlsruhe Timo Klump. Das Sounddesign, das macht der Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Das Cover ist von Julia Kaiser und den Schnitt macht Marco Artmann. Und in dem Sinne würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächstes Mal. Mimi.